Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Wolke im Anflug, Vulkanstaub dürfte in der Nacht die Westschweiz erreichen. Flügelkampf abgesagt. Ueli Leuenberger wird einstimmig als Präsident der Grünen bestätigt. Neue Vorwürfe. Der Vatikan lässt den deutschen Bischof Mixa fallen. Und intensive Diskussionen. In Brüssel wird beraten, wie die Eurokrise bewältigt werden kann. Nicht nur mit Sparprogrammen, mahnt der Ökonom Heiner Flassbeck.
Ein Land kann sich nicht aus der Krise heraussparen. Ne? Vor einem Jahr, zwei Jahren haben wir das alle noch gewusst, jetzt haben wir es alle wieder vergessen.
Die Diskussion des Wundermittels Sparen und seiner Nebenwirkungen im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Jonathan Fisch mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Vulkanaschewolke aus Island bewegt sich wieder auf die Schweiz zu. SF Meteo geht davon aus, dass sie nach Mitternacht die Westschweiz erreicht. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel will noch heute Abend über allfällige Maßnahmen entscheiden. Möglich wäre die Sperrung des Flugraums. Heute hat die Vulkanasche den Flugverkehr über Südwesteuropa behindert. Betroffen sind vor allem Flughäfen im Norden Spaniens und Portugals. Alleine in Spanien wurden gegen 700 Flüge abgesagt. Flüge über den Nordatlantik mussten in Richtung Norden ausweichen und erhielten dadurch 1 bis 2 Stunden Verspätung. In Freiburg haben die Delegierten der Grünen Partei Schweiz ihren Präsidenten Ueli Leuenberger für 2 weitere Jahre im Amt bestätigt. Leuenberger sagte, mit der Grünen Partei strebe er weiterhin einen Sitz im Bundesrat an. Die Delegierten verabschiedeten ein Aktionsprogramm unter dem Titel «Grüner Strom, kein Atom». Seit dem Tod eines Nigerianers bei einer Zwangsausschaffung Mitte März sind die Sonderflüge gestoppt. Die Kantone verlangen nun, dass diese Flüge rasch wieder aufgenommen werden. Der Druck der Kantone auf den Bund sei sehr groß, sagte Justizministerin Wittmer-Schlumpf der Zeitung Südostschweiz. Denn die Kantone hätten zum Teil Probleme, die Ausschaffungshäftlinge unterzubringen. Es ist nicht klar, wann der Bund darüber entscheidet, die Sonderflüge wieder aufzunehmen. In der Schweiz äußern sich immer mehr Parteien und Organisationen zu einem sogenannten Burka-Verbot, so jetzt auch der Frauendachverband Allianz F. Die Delegierten sind zwar dagegen, die totale Verschleierung zu verbieten, es brauche aber klare Regeln über die Verhüllung des Gesichts, heißt es in einer Mitteilung. Im öffentlichen Raum soll das Gesicht in jedem Fall zu erkennen sein. Papst Benedikt XVI. Hat den Rücktritt des Augsburger Bischofs Walter Mixa angenommen, das teilte der Vatikan mit. Mixa hat in seinen Rücktritt vor gut 2 Wochen angeboten, nachdem ehemalige Heimkinder ihm vorgeworfen hatten, sie verprügelt zu haben. Zudem laufen gegen Mixa Untersuchungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Deutschland kann Griechenland in den nächsten 3 Jahren Geld in der Höhe von 22 Milliarden Euro leihen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Es hat Anträge von 5-Euro-Skeptikern gegen das umstrittene Hilfspaket abgewiesen, mit der Begründung, ohne die Milliardenhilfe hätten der Allgemeinheit schwere Nachteile gedroht. Die Bundesregierung begrüßt die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Gestern hatte das deutsche Parlament dem Rettungspaket für Griechenland zugestimmt. Im Nahen Osten sollen die Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern wieder in Gang kommen, nach 1,5 Jahren Unterbruch. Die palästinensische Befreiungsorganisation PLO hat 9 indirekten Gesprächen zugestimmt. Zuvor hatte dies auch Israel getan. Bei den Gesprächen sollen die USA als Vermittler auftreten. Laut einem Mitglied der PLO soll bereits heute ein Treffen stattfinden zwischen Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas und dem US-Nahostgesandten George Mitchell. Im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko ist man einen wichtigen Schritt vorangekommen. Experten ist es gelungen, eine riesige Stahlglocke über dem Leck auf dem Meeresgrund zu platzieren. Allerdings muss die 100 Tonnen schwere Glocke noch fest verankert werden. Ziel ist es, in dieser Glocke das ausströmende Öl aufzufangen und dann auf Tankschiffe zu pumpen. Damit könne aber frühestens am Montag begonnen werden, hieß es. Das Luxuswarenhaus Harrods in London ist verkauft worden. Der bisherige Besitzer, der Millionär Mohamed Al-Fayed, habe das Warenhaus für knapp 2,5 Milliarden Franken verkauft, und zwar an die Königsfamilie des Emirates Katar. Dies berichteten die britischen Sender Sky News und BBC. Der Ägypter Al-Fayed wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Al-Fayed hatte Harrods in den 80er Jahren gekauft. Einzelheiten zu den Leistungen des Formel-1-Teams von Peter Sauber und weitere Sportmeldungen des Tages hat Fritz Bischoff.
Die Tendenz ist steigend, die Zuversicht zurück. Sauber startet nach dem bisher besten Qualifying der Saison zum Großen Preis von Spanien mit guten Chancen auf die ersten WM-Punkte. Kamui Kobayashi startet als Zehnter unmittelbar vor seinem Stallgefährten Pedro de la Rosa. Das Red Bull-Duo Weber-Vettel besetzt die ersten beiden Plätze. Die Schweizer Triathletinnen brillierten im zweiten Rennen der WM-Serie in Südkorea. Mit einer überzeugenden Leistung feierte Daniela Ryf in Seoul ihren Premierensieg, Nicolas Spirig wurde Vierte. Stanislav Wawrinka hat beim Turnier in Belgrad seinen dritten Finaleinzug in diesem Jahr verpasst. Er unterlag im Halbfinale dem Amerikaner John Isner 5-7, 5-7. Dank einem 3-1 Auswärtssieg in der letzten Runde beim Absteiger Hertha BSC Berlin ist Bayern München neuer deutscher Fußballmeister. Im Mittelpunkt des abendlichen Sportinteresses steht die Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland. Um 20.15 Uhr nimmt die Schweiz ihre erste Partie mit Lettland als Gegner in Angriff.
Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es einige Schauer oder Gewitter, vor allem in den Bergen. Am Sonntag ist es in den Föhnregionen noch freundlich, aus Westen und Süden ziehen aber immer mehr Wolken auf, später beginnt es zu regnen. Die Temperatur 16 bis 20 Grad. Am Montag ist es bewölkt und es gibt verbreitet Schauer oder Gewitter. Es bleibt mild bei 17 Grad.
Sparen allein hilft nicht gegen die Krise, das Euro-Dilemma. Sauber bis zur Schmerzgrenze, die alternative Bank. Die Schweizer Grünen sind sich wieder grün, Leuenberger unbestritten. Verarmte Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, der Blick vor der Wahl nach Wuppertal. Der große Kampf ums viele Wasser, der Blick ins Niltal. Und Jodeln ist nicht einfach Jodeln, wo denken Sie denn hin? Echo der Zeit. Die Börsen geben nach, wie das heißt, die Anleger zittern, die Regierungschefs der EU sorgen sich um den Euro, alles wegen Griechenland und allenfalls auch weiterer Länder, bei denen Ausgaben und Einnahmen zu weit auseinanderklaffen. Sitzungen jagen sich heute, Maßnahmen werden beschlossen, große Härte wird gefordert in Brüssel. Die griechische Bevölkerung umgekehrt wehrt sich gegen das harte Sparprogramm. Ist das eine Überreaktion gegen notwendige Sanierungsprogramme, die halt auch an den eigenen Geldbeutel gehen? Oder haben die Griechen vielleicht recht, weil das Sparprogramm die Lage noch schlimmer machen könnte, als sie es ohnehin schon ist? Wirtschaftsredaktorin Maren Peters geht der Frage nach.
Tiefere Renten, sinkende Löhne, höhere Steuern. Die Sparliste ist lang, die Einschnitte sind brutal. Zu brutal für die Griechen, meint Heiner Flassbeck, Chefökonom der UNO-Entwicklungsorganisation UNCTAD.
Ein Land kann sich nicht aus der Krise heraussparen. Ne? Vor einem Jahr, zwei Jahren haben wir das alle noch gewusst, jetzt haben wir es alle wieder vergessen. Griechenland kann nicht allein durch Sparen seine Probleme lösen.
Mit dieser Meinung steht der Ökonom nicht allein da. Die Sorge ist groß, dass die Retter, die Griechenland mit 110 Milliarden Euro aus der Patsche geholfen haben, in zu kurzer Zeit zu viel erwarten. In nur 3 Jahren soll Griechenland 30 Milliarden Euro einsparen. Das wäre selbst in normalen Zeiten, und das heißt in Zeiten von Wirtschaftswachstum, ziemlich ambitioniert, sagt Rudolf Hickel, Wirtschaftsprofessor an der Universität Bremen.
Es ist ganz klar, dass harte Einschnitte in Griechenland erforderlich sind. Wir haben schon einige besprochen, aber man muss natürlich sehen, dass eine Einsparpolitik, die Griechenland gleichsam aufgezwungen wird, dass die nicht am Ende dazu führt, dass die Wirtschaft kaputt gespart wird.
Denn wegen des knallharten Sparprogramms fehlen die nötigen Mittel für Investitionen in die marode Wirtschaft und damit die Grundlage, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Nicht nur das. Nach den jüngsten gewalttätigen Protesten müssen Investoren auch befürchten, dass die sozialen Unruhen anhalten könnten. Instabilität ist Gift für die Wirtschaft und auch für die Regierenden. Was zu hartes Sparen anrichten kann, könne man in Argentinien sehen, sagt Nuria Molina von der Nichtregierungsorganisation Eurodat in Brüssel. Argentinien war ebenfalls hoffnungslos verschuldet. 1991 wurde das Land an den Kredittopf des IWF gezwungen.
What happened to Argentina? The middle class was destroyed and high levels of poverty are still in place now after one decade of these harsh structural adjustments.
Die Mittelschicht sei zerstört worden und große Teile der Bevölkerung seien noch Jahre später verarmt, sagt Nuria Molina. Die Sorge, dass man Griechenland in zu kurzer Zeit zu viel zumute, sei berechtigt, sagt auch der Ökonom Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Das Land und seine Gläubiger sollten daher mittelfristig noch eine andere Variante ins Auge fassen, meint der Volkswirtschaftsprofessor.
Griechenland ist überschuldet, das zeigen die Märkte. Die Märkte erwarten, dass mit zunehmender Verschuldung die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland seine Schulden noch bedienen kann, ohne fremde Hilfe abnimmt. Deswegen wäre es an sich vernünftig, dass Griechenland geordnet umschuldet.
Geordnet umschulden heißt nichts anderes als geordnet in die Insolvenz gehen. Und das heißt auch Zahlungserleichterungen oder eine Teilentschuldung mit Zustimmung aller Beteiligten. Bislang gibt es so ein Verfahren nur für überschuldete Privatleute. Die Forderung nach einem internationalen Insolvenzverfahren ist nicht neu. Schon zu Beginn des Jahrzehnts hatte die damalige Vizechefin des Internationalen Währungsfonds, Ann Krieger, die Idee auf den Tisch gebracht. Damals standen mehrere Schwellenländer vor der Staatspleite. Doch die Regierung George Bush wollte nicht mitziehen und die privaten Banken, die meist zu den wichtigsten Gläubigern zählen, waren nicht unglücklich darüber. Nach den Erfahrungen mit Griechenland könnte der Nährboden für ein solches Staateninsolvenzverfahren jetzt besser sein. Um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, muss Griechenland aber noch mehr tun, da sind sich die Experten einig. Denn abgesehen von dramatisch hohen Schulden hat das Land auch dramatisch niedrige Steuereinnahmen, weil Korruption und Schwarzarbeit weit verbreitet sind. Wirtschaftsprofessor Rudolf Hickel:
Ich glaube, dass eine mittelfristige Rettung, sprich Sanierung Griechenlands maßgeblich davon abhängt, dass auch wirklich die Steuereinnahmen gestärkt werden und dass der Staat damit wieder mittelfristig finanzierungsfähig wird.
Eines ist jedenfalls klar. Die nervösen Finanzmärkte wollen eine klare Perspektive für Griechenland. Das harte Sparpaket hat sie nicht beruhigen können.
Deres Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Die Krise in Griechenland, speziell die Sicht der Bevölkerung, die sich gegen die großen Opfer wehrt, ist auch Thema in International. Morgen um 18.30 Uhr auf DRS 1. Trotz allem, es braucht die Banken, um das Wirtschaften überhaupt zu ermöglichen. Und es gibt Banken, die nicht übertriebene Profite anstreben und keinerlei überrissene Boni auszahlen. Zum Beispiel die Alternative Bank Schweiz, die ABS, die heute in Olten ihren 20. Geburtstag feierte. Die ABS hält Ethik und Ökologie hoch, sehr hoch, so hoch, dass es mit dem Wachstum kaum vorangeht. Rainer Bohrer.
Die Jubiläumsgeneralversammlung war eine wie manch andere im Land. Bloß der Anteil der Krawattenträger unter den Aktionären war dramatisch kleiner und derjenige der Frauen sehr viel höher. Und weil es der 20. Geburtstag der alternativen Bank war, ließ sich auch der Bundesrat nicht bitten.
Wenn eine Bank ruft, dann kommt der Bundesrat.
Sogar Umwelt- und Verkehrsminister Moritz Leuenberger folgte immer wieder mal dem Ruf der Bankenwelt. Zum Beispiel 2001, als er vor dem Branchendachverband der Bankiervereinigung eine Rede hielt mit dem Titel «Vom Lob der Gleichheit».
Mit großem Erfolg. Es gelten jetzt bei den Banken immer die gleichen Maßstäbe. Wenn es gut geht, da gibt es Boni. Und wenn es schlecht geht, auch.
Dass den Managern ihrer Bank zu viele Boni ausbezahlt würden, das müssen die Aktionäre der ABS nicht befürchten. Der Chef verdiente letztes Jahr gerade 3,8-mal so viel wie der Bankangestellte mit dem tiefsten Lohn. Und auch sonst sind die Aktionärinnen und Aktionäre der ABS zufriedener als etwa diejenigen der UBS.
Die ökologischen und sozialkritischen Werte, die sie vertreten, die sind einfach überzeugend. Und deshalb habe ich schon seit immer, meine Teenagerin haben alle Konti bei der Alternativen Bank und ich kann halt die Aktien, damit ich auch mitreden darf. Es ist wirklich absolut überzeugend.
Überzeugung, das ist es, was viele Menschen als Aktionärinnen und Kunden zur alternativen Bank treibt. Die Rendite kann es nicht sein. Die ABS zahlt traditionell tiefere Zinsen als die Konkurrenz und verkauft Aktien von gerade mal 35 Unternehmen weltweit. Seit ein paar Jahren verkauft die ABS auch mehrere ökologische Anlagefonds von Sarasin und Raiffeisen, obwohl diese die strengen Anlagerichtlinien der ABS nicht erfüllen. Was Grundsatzdebatten und Widerstände ausgelöst hat. ABS-Verwaltungsratspräsident Erik Nussbaumer.
Ja, ich würde das nicht als Widerstand titulieren, sondern wir haben eine lebhafte Aktionärskultur in dieser Bank. Wir diskutieren die Ausrichtung dieser Bank und da gibt es natürlich unterschiedliche Standpunkte, aber schlussendlich sind es Mehrheitsentscheide und wir haben in diesen Mehrheitsentscheiden auch entsprechende Anlageprodukte natürlich am Markt jetzt umgesetzt.
Die Zurückhaltung in Sachen Geldanlagen und Zinsen unter dem Marktniveau hatten zur Folge, dass die ABS nicht ganz so stark von der Krise profitiert hat wie andere Banken, die sich selbst mit dem Etikett anständig vermarkten. Bundesrat Moritz Leuenberger dazu.
Die ABS ist eine Nischenbank, aber sie will offenbar gar nicht besonders groß werden. Wenn sie das möchte, dann könnte sie es.
Man gehe eben einen sorgfältigen Wachstumskurs, entgegnet ABS-Präsident Nussbaumer.
Wachstum an und für sich alleine ist sicher nicht unser Ziel. Wir möchten ein gutes Banking machen, auf Werten basierend. Und in dem Sinne ist die Wachstumselement ist das Element der gesellschaftlichen Veränderung. Das möchten wir mitprägen. Wir möchten die sozialen und ökologischen Veränderungen prägen. Aber wir sind nicht dazu da, einfach zu sagen, es muss Wachstum um jeden Preis sein.
Immerhin. Die Zahl der Kunden und die Bilanzsumme der ABS steigen seit Jahren kontinuierlich. Allerdings auf einem viel tieferen Niveau als die vergleichbare Konkurrenz. Die ABS ist 138 Mal kleiner als etwa die Raiffeisen. Das liegt einerseits am Umstand, dass die alternative Bank mit 20 Jahren noch sehr jung ist. Doch auch der explizite Verzicht auf Gewinnmaximierung hat eben seinen Preis.
Rainer Bohrer. Seit Wochen hagelte es parteiintern Kritik. Heute war Gelegenheit für die Palastrevolution. Sie blieb aus. Die Grünen haben an ihrer Delegiertenversammlung in Freiburg ihren Präsidenten Ueli Leuenberger für 2 weitere Jahre im Amt bestätigt und das einstimmig. Der Konflikt zwischen Partei Linken und Gemäßigten sei damit aber nicht aufgehoben, sondern einfach auf die Zeit nach den nationalen Wahlen verschoben, sagt Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der grüne Parteipräsident Ueli Leuenberger wird in seiner Partei mehrheitlich geschätzt. Sein Führungsstil aber irritiert so manchen ambitionierten jüngeren Grünen, der die Partei mitgestalten möchte.
Ich glaube, er hat vielleicht einen Bulldozer-Management-Stil,
sagt beispielsweise der Genfer Nationalrat Antonio Hutchers über Leuenberger. Für Hutchers müssten sich die Grünen in ihrer politischen Arbeit weiter öffnen, mit Blick auf die grünliberalen Konkurrenten, beispielsweise in wirtschaftspolitischen Themen.
Die Wachstum von grünen Liberalen ist ein Challenge für die Grünen und wir müssen auch über andere Themen uns profilieren und nicht unsere Mitwähler verlieren.
Hutchers Streitgenosse innerhalb der Partei ist der Zürcher Nationalrat Bastien Giraud, der die Einwanderung in die Schweiz kritisch hinterfragt und deswegen bei manchen altgedienten Grünen in Ungnade gefallen ist. Ob er Leuenberger wählt, will Giraud im Vorfeld noch nicht wissen.
Das muss ich mir noch überlegen. Ich war immer kritisch. Ich wollte eigentlich mehr Veränderungen, als ich sie jetzt gesehen habe. Ich werde mich von der Diskussion beeinflussen lassen.
In dieser Diskussion vor den Delegierten in Freiburg setzt der Berner Nationalrat Alec von Grafenried zur Standpauke an. In dessen Kanton hatten die Grünen vor kurzem und erstmals seit langem eine bittere Niederlage einstecken müssen.
Wie ein Fußballtrainer für den Erfolg einer Equipe mitverantwortlich ist, ist auch das Präsidium mitverantwortlich für den Erfolg oder Misserfolg einer Partei. Im Fußball muss nach schwachen Resultaten der Trainer gehen.
So Nationalrat von Grafenried, der seinen Stab über Trainer Leuenberger aber doch nicht richtig brechen will.
So kriegst du heute ein zweites Mandat und damit eine zweite Chance.
Ueli Leuenberger konnte seinen Missmut über diese Rede kaum verbergen, gab sich dann aber vor den Delegierten selbstkritisch und demütig.
Nous entendons ce que vous dites. Nous écoutons ce que vous dites. Et nous sommes ouverts aux critiques.
So Leuenberger an die Adresse seiner Kritiker. Diese blieben aber klar in der Minderheit. Marlies Benzig aus Zürich fragte stellvertretend für die ganz große Mehrheit.
Liebe Grüne, stecken wir in der Krise? Nein, nein. Wir Grünen stecken nicht in der Krise. Wir wachsen immer noch, überall. Manchmal nicht ganz so schnell, immer noch nachhaltig, so wie wir es als gesund erachten.
Es gelte, auf Kurs zu bleiben, auf dem Kurs von Ueli Leuenberger, forderten daraufhin mehrere Delegierte. Für die Grünen gelte es nach wie vor, ökologisch konsequent, wirtschaftlich nachhaltig, sozial engagiert und global solidarisch zu politisieren. So wurde Ueli Leuenberger schließlich einstimmig wiedergewählt für 2 weitere Jahre als Parteipräsident. Auch seine jüngeren Kritiker strecken gut sichtbar ihre grünen Karten in die Höhe.
Pascal Krauthammer. Morgen wird in Deutschland gewählt. Zwar nur in Anführungsstrichen im Bundesland Nordrhein-Westfalen, NRW, aber das wird eine wichtige Entscheidung für ganz Deutschland. Das weitere Schicksal der schwarz-gelben Regierung in Düsseldorf steht auf dem Spiel, mit ihm aber auch die Stellung der gleichen schwarz-gelben Regierung in Berlin. Ihre Mehrheit in der 2. Parlamentskammer im Bundesrat könnte morgen verloren gehen. Mitten in diesem heißen NRW-Wahlkampf platzte das noch heißere Thema Griechenland. Deutschland soll Milliarden Garantien leisten und das müssen die Politiker jetzt einem Wahlvolk erklären, dem man gleichzeitig sagen muss, eure Gemeinden sind pleite. Wir schließen Theater, wir schließen Bäder, wir lassen Straßen unrepariert. Ursula Hürzeler über die Misere der Gemeinden im Ruhrgebiet.
Ein prächtiger Sonntag vor dem Düsseldorfer Landtag. In der Nähe fließt der Rhein, auf den Radwegen sind ganze Familien unterwegs und auf den Bänken sonnen sich die Rentner. Doch dann wird die Idylle jäh unterbrochen. Schreie, heftige, laute Schreie. Olaf Reitz sitzt ein bisschen abseits bei seinem Sendewagen und genießt die Wirkung. Er hat die Klanginstallation zusammengestellt. Und ja, laut soll sie sein, aufschrecken. Denn Olaf Reitz macht nicht nur Kunst, er ist auch Teil der Protestaktion Wuppertal wehrt sich. Seine Stadt nage am Hungertuch, klagt der Theatermacher. Die Politiker im Bund und im Land müssten diesen Niedergang endlich stoppen und helfen.
Also bei mir in der Nachbarschaft gibt es ein Freibad. Das soll geschlossen werden, weil die Stadt dafür kein Geld mehr ausgeben will. Soziale Einrichtungen sollen gekürzt werden, das Schauspielhaus soll geschlossen werden. Stadtteilbibliotheken sollen viele geschlossen werden, also die kleinen, die in den einzelnen Stadtteilen sind. Die Schulen sind schlecht ausgestattet. Bei den Straßen, da stolpert man über die Schlaglöcher. Man merkt es eigentlich überall im Alltag.
Die Schreie der Wuppertaler gehen an diesem Sonntag ins Leere. Der Ministerpräsident und die Abgeordneten haben frei oder sind im Wahlkampf. Doch davon lassen sich die Aktivisten nicht entmutigen. Sie wissen, dass Tausende von Leuten hinter ihnen stehen. Auch Politiker. Die Lage sei dramatisch, sagt Johannes Slawik später im Wuppertaler Rathaus. Der Kämmerer ist in seiner Stadt für die Finanzen zuständig. Doch statt mit Geld jongliert er mit Krediten. Knapp 2 Milliarden Schulden hat Wuppertal derzeit und es werden immer mehr.
Ich gebe in diesem Jahr rund 250 Millionen Euro mehr aus, als der städtische Haushalt einnimmt. Das heißt also, wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, unsere laufenden Ausgaben mit den uns zur Verfügung stehenden Einnahmen zu finanzieren. Schon gar nicht die Pflichtaufgaben. Es reicht schon gar nicht für die Pflichtaufgaben, von den freiwilligen Aufgaben wie Kultur oder Sport mal ganz zu schweigen.
Also spart die Stadt und zwar überall. Viel anderes kann sie ohnehin nicht mehr tun. Wuppertal steht unter Finanzaufsicht wie 19 andere nordrhein-westfälische Städte auch. Konkret bedeutet dies, dass jede Investition von der Bezirksregierung bewilligt werden muss. Deshalb darf die Stadt zum Beispiel keine Lehrlinge mehr ausbilden oder Leute einstellen. Ein Riesenproblem, sagt Johannes Slawik.
Das heißt also, kommunale Selbstverwaltung gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und das ist nicht nur ein Verlust an Demokratie, sondern natürlich auch ein Legitimationsverlust, ein Bedeutungsverlust von Politik, von kommunaler Politik.
Dass die Stadtpolitiker selbst für die Misere verantwortlich seien, diesen Vorwurf lässt der CDU-Mann nicht gelten. Klar habe man auch Fehler gemacht, sagte er, doch die Hauptschuldigen sieht er in Berlin und in Düsseldorf. Tatsächlich haben die Kommunen in den letzten Jahren ständig neue Aufgaben übertragen bekommen, ohne dafür voll entschädigt zu werden. Der Ausbau von Kindergartenplätzen gehört dazu, die Übernahme der Mietkosten für Langzeitarbeitslose. Wuppertal steht kurz vor der Pleite. Ohne eine Entschuldung, sagt Johannes Slawik, komme seine Stadt nicht mehr aus der Krise. Dietmar Bell sieht das genauso.
Was ist das denn? Da steht auch ein bisschen was über mich drin, ja. Wofür wir auch inhaltlich stehen.
Der Sozialdemokrat steht in der Fußgängerzone und wirbt um Stimmen für die Landtagswahl. Früher sei Wuppertal eine blühende Textilstadt gewesen, sagt er. Jetzt wäre sie immer unattraktiver.
Also wenn Sie zum Beispiel die freie Kulturszene sehen, die hier in Wuppertal immer vital war, also auch überragend zum Teil mit Weltruf, da ist in den letzten Jahren so massiv reingeschnitten worden, dass die Künstlerinnen und Künstler in der Stadt sich wirklich fragen, ob es lohnt, in der Stadt zu bleiben. Und das ist natürlich eine verheerende Situation, wenn man eine vitale Stadt erhalten will.
12% Arbeitslose, wenig Industrie, viele Schulden. Und jetzt sind wegen der Finanzkrise auch noch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer eingebrochen. Tatenlos aber wollen die Bürgerinnen und Bürger dem Abstieg ihrer Stadt nicht zuschauen. Die Schreie vor dem Düsseldorfer Landtag sind dafür ein Zeichen. Wir schaffen es nicht allein, heißt die Botschaft. Genauso wenig wie Solingen, Oberhausen, Remscheid, Gelsenkirchen, Hagen oder Bochum. Nach der Landtagswahl am Sonntag wird die neue Regierung in Düsseldorf entscheiden müssen, wie sie den überschuldeten Städten aus der Klemme hilft. Ob mit mehr Geld oder mit einer Entschuldung. Es ist ein bisschen wie in Griechenland.
Ursula Hürzeler. Und morgen um 18 Uhr rechnet man mit ersten Ergebnissen dieser Wahl aus Düsseldorf. Das Echo wird berichten. Im Vorfeld der Fußball-WM in Südafrika reisen das Schweizer Fernsehen und das Echo der Zeit von Kairo nach Kapstadt. Die erste Etappe, auf SF1 gestern um 21 Uhr zu sehen, führte von Kairo, dem Nil entlang über den Nassersee in den Sudan bis nach Khartoum. Der Afrika-Korrespondent Rudi Küng reiste für uns mit. Er konzentrierte sich auf den Nil selber und auf die Wasserpolitik. Der Nil ist der längste Fluss der Welt und die Lebensader Nordostafrikas. 80 Millionen Menschen am Unterlauf des Nils in Ägypten könnten ohne das Nilwasser ganz einfach nicht überleben. Entsprechend nervös verfolgt man in Ägypten, was weiter oben am Nil mit dem Wasser geschieht und umgekehrt.
Kairo, die Hauptstadt Ägyptens, ist eine gigantische Metropole. Rund um die historischen Quartiere im Zentrum wächst die größte Stadt Afrikas mit neuen Satellitenstädten in alle Richtungen in die Wüste beidseits des Nils hinaus. Über 20 Millionen Menschen leben in Kairo und jedes Jahr kommen über 300.000 weitere hinzu, wegen des Bevölkerungswachstums, aber auch wegen der Landflucht. Vor allem junge Leute zieht es in die Stadt, stellt 700 Kilometer Nil aufwärts in Komombo der Bauer Kabir Jamal Abdu fest. Die Landwirtschaft gibt nicht allen eine Lebensgrundlage. Viele Junge verlassen deswegen die Gegend und suchen Jobs in der Stadt. Draußen auf den Feldern erklärt uns Bauer Abdu, worum sich hier alles dreht, nämlich ums Wasser. Der 76-Jährige ist als Ältester der Vorsitzende einer Wassernutzervereinigung. Wir sind Bauern. Unser Leben hat mit Wasser zu tun. Früher gab es keine Bewässerungsanlagen und wir hatten große Probleme. Heute haben wir Pumpen, die die Regierung installiert hat. Aber sie reichen nicht mehr aus, um genügend Nilwasser für alle Bauern in die Kanäle zu leiten.
The pumps that the ministry has cannot suffice the needs of all the farmers.
Dem gesamten Nillauf entlang sind unzählige Pumpen im Einsatz, um das Nilwasser auf die Felder zu leiten. Kleine Motorpumpen ebenso wie große Turbinenstationen mit mehreren Einheiten, um die Wüste zu begrünen, wie in Toschka in Oberägypten oder Al-Hoda im Sinai. Es gebe unter den Bauern einen Verteilkampf ums Wasser, vor allem mit den Zugewanderten, die das Wasser illegal auf ihre Pflanzungen leiteten, beklagt Abdu. Darüber hinaus stritten die Bauerngemeinschaften mit dem Wasserministerium über die ihnen zugeteilte Wassermenge.
Naturally, there is this conflict between the farmers and the ministry about the amount of water.
Abdu und die Bauern der Wassernutzervereinigung von Komombo wissen aber auch, dass es einen Nilwasserkonflikt gibt, der weit über Ägypten hinausgeht. Ja, wir wissen genau, dass Ägypten die Quote von 55 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr zugesprochen wurde. Wir müssen diese Menge schützen.
Our role is to protect this amount that can flow into our country.
In Ägypten, so scheint es, kennt jedes Kind diese Zahl der 55 Milliarden Kubikmeter. Der Nil-Wasservertrag von 1959, der heute noch gültig ist, gewährt Ägypten jährlich diese Wassermenge. Das sind 87% des gesamten Nilwassers, dem Sudan rund 18 Milliarden. Die Länder am Oberlauf des Nils jedoch sind in diesen Vertrag gar nicht einbezogen und bestreiten immer vehementer dessen Gültigkeit. Vor allem Äthiopien, wo der größte Teil des Nilwassers herkommt.
While Egypt is taking the Nile water to transform the Sahara Desert into something green.
Ägypten verwendet das Nilwasser, um die Wüste zu begrünen, während wir in Äthiopien, an der Quelle von 85% des Nilwassers, dieses nicht verwenden dürfen, um uns zu ernähren. Und jedes Jahr um Nahrungshilfe betteln müssen, beschwerte sich der äthiopische Regierungschef Meles Zenawi schon vor 5 Jahren.
We are being forced to beg for food every year.
Ägypten hat bisher mit allen Mitteln versucht, eine Änderung des Nilwasservertrages zu verhindern. Mit Verhandlungen, mit Investitionen in den Ländern am Niloberlauf, aber auch mit unverhohlenen Kriegsdrohungen. Dem ägyptischen Regierungsbeamten Ahmed Farag Shahat in Komombo geht das Wort Krieg leicht über die Lippen. Sie wollen unsere Wasserquote reduzieren. Wir versuchen das Problem mit Verhandlungen zu lösen, doch vielleicht wird es deswegen Krieg geben. Das Nilwasser ist die Lebensader und es kann deswegen zum Krieg kommen.
But I think maybe we'll have a war. It's the vein of life, but I think we can have a war because of this water issue.
Seit 10 Jahren schon verhandeln die 10 Nil-Anrainerstaaten in der sogenannten Nilbecken-Initiative über die gemeinsame Nutzung des Nilwassers. Viel sei erreicht worden, sagt Salah el-Din Yusuf im sudanesischen Wasserministerium und nennt ökologische Wassernutzungsprojekte in Äthiopien und Kenia, Stromhandel mit Tansania und die Förderung von Kleinbauern in Ruanda und Burundi. Auch ein neuer Nilwasservertrag sei ausgearbeitet worden. Nur ein einziger Artikel sei noch umstritten, jener eben, der jedem Land eine bestimmte Wassermenge zuschreibt.
But remain a challenge for the political debate. Take the water and divide.
Das Problem ist die politische Frage der Aufteilung des Wassers. Sie kann alles zunichte machen, was wir in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben. Der sudanesische Beamte Salah el-Din möchte die Frage gerne auf die lange Bank schieben, um weitere Kooperationsvorhaben verwirklichen zu können. Die Weltbank hat Kredite dafür bereits zugesagt. Doch Länder wie Äthiopien und Kenia wollen den Vertrag mit neuen Wasserquoten noch in diesem Monat Mai verabschieden, auch wenn Ägypten nicht mitmacht. Der Nil ist unser Blut, sagt der ägyptische Bauer Abdu in Komombo. Ohne Nil gibt es kein Leben. Ägypten wird seine Wasserquote verteidigen.
Without it we have no life here. We want to protect this quota as a country.
Der Nil ist aber auch die Lebensader von Millionen Menschen in den Ländern am Oberlauf des Nils. Auch sie wollen auf sein Wasser nicht verzichten.
Rudi Küng. Die nächste Etappe dieser Radio- und Fernsehreise vor der Fußball-WM von Kairo nach Kapstadt führt durch Äthiopien und Kenia. Der dreiviertelstündige Fernsehbericht ist am kommenden Freitag um 21 Uhr auf SF1 zu sehen und im Echo kommt diese zweite Etappe in genau einer Woche wieder am Samstag. Was ist ein Schweizer? Richtig, ein Kuhhirte, der Schokolade isst und dazu jodelt. Nun gibt es nicht mehr so viele Kuhhirten wie auch schon. Das mit den Unmengen Schokolade ist auch nicht mehr so unproblematisch heute, aber gejodelt wird noch. 21.000 Mitglieder zählt der Schweizer Jodlerverband. Tendenz zwar abnehmend, aber immerhin, vor 100 Jahren, als der Verband gegründet wurde, waren es nur 64 Wackere, die die damals das traditionelle Liedgut und Brauchtum vor Einflüssen aus dem grenznahen Ausland schützen wollten. Noemi Gradwohl über die Zukunft dieses Vereins mit Vergangenheit.
Es ist der Höhepunkt einer rasanten Karriere. Im Dezember 2008 gewinnt die Familienband Ösch die Dritten die Fernsehshow Die größten Schweizer Hits mit dem Kuckujodel. Die Sängerin ist die 21 Jahre alte Melanie Ösch und sie besticht mit ihrem blitzschnellen Zungenschlag. Die strahlende Bernerin betreibt Hochgeschwindigkeitsjodeln. Jeder Auftritt der Öschs ist eine perfekt inszenierte Show. Jodel und Show, das ist eine Kombination, die beim Eidgenössischen Jodelverband verpönt ist. Bereits 1941 verwahrt sich der Verband in einer Resolution gegen das Tanzmusikjodeln und die kitschige zweideutige Wiedergabe des Jodellieds. Bis heute gelten an den Jodlerfesten jahrzehntealte Reglemente. Sie legen fest, in welcher Form gejodelt wird und in welcher nicht.
Da braucht man Regeln, wie man sich anzieht, was darf man nicht, genauso wie bei einem Fußballmatch,
sagt Karin Niederberger, die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands. Regeln, die für die Präsidentin zur Schweizer Kultur gehören.
Ich finde es sehr wichtig, dass wir unsere Wurzeln, dass wir unsere Kultur, unser Brauchtum kennen, neben vielen schönen anderen Sachen auch hier in der Schweiz. Wie wollen wir andere fremde Kultur verstehen, wenn wir unsere eigenen Kulturen in der Schweiz nicht kennen?
Also alles wie gehabt? Nicht nur. Nach 99 Jahren steht mit der 42-jährigen Bündnerin erstmals eine Frau an der Spitze des Verbands. Prompt zeigt sie sich aufgeschlossen, zum Beispiel der Showjodlerin Melanie Ösch gegenüber.
Ich habe sie, die Ösch, einmal getroffen in einer Umkleidekabine in Interlaken und da habe ich so ganz spontan gefragt, ob sie nicht in unseren Verband auch kommen wollen. Es wäre schön, wenn auch sie dabei wären. Und sie hat gesagt, sie werde sich das überlegen.
Doch vollständig offen wäre Tor und Tür damit nicht. Nicht am wichtigsten Anlass des Verbands, dem Jodlerfest.
Ja, sie dürfen auch auftreten, aber auch hier wieder die Regeln müssen eingehalten werden. Wenn sie sich nicht einhalten, dann wird es halt nicht klassiert, oder?
Dabei hätte der Verband Dringenderes anzugehen. Er kämpft mit einem handfesten Personalproblem.
Ja, das eine, das ist so das ein negatives Wort, das Clubsterben, aber es ist Realität und das geschieht. Handherum müssen wir schauen, dass wir den Nachwuchs fördern.
Denn dort ist das Problem akut. Um sein Fortbestehen zu sichern, müsste der Verband nach allen Seiten hin offen sein. Zum Beispiel den Musikstilen gegenüber, die mit dem Jodeln liebäugeln. Vor Jahren noch hat die Stilvermischung die Emotionen verbandsintern hochgehen lassen. Doch jetzt wittern die Verantwortlichen das Potenzial. Auch Verbandspräsidentin Karin Niederberger.
Das ist wichtig, dass die Jungen experimentieren können, damit sich diese Kultur entwickeln kann, dass sie vielleicht über Pop, über Rockstücke, die kombiniert sind, zu diesen traditionellen Wurzeln vom Jodeln herankommen.
Perfekt macht dies der Rapper Blick bereits vor.
Das ist Musik, Volksmusik.
Und erreicht damit ein breites Publikum. Er verbindet Urbanität mit der Idylle der Bergwelt, Hip-Hop mit der Streichmusik Alder. Für Karin Niederberger ist in Zukunft vieles möglich. Erreichen kann sie Neues allerdings nur gemeinsam mit der Basis. Hält es die Verbandspräsidentin denn für denkbar, dass die starren Reglemente der Jodlerfeste in Zukunft gelockert werden?
Wäre möglich, aber auch hier ist wieder die Basis gefragt. Will man das? Will man sich so weit öffnen? Das ist eine Strategie, die man zusammen erarbeiten muss.
Sein 100-jähriges Bestehen feiert der Verband heute. Damit er eine Zukunft hat, muss die Basis umdenken, sich Neuerungen gegenüber unverkrampft zeigen. Und experimentierfreudig. Die Künstlerinnen und Künstler machen es bereits vor. Etwa das Duo Res Gabriel.
Der Beitrag von Noemi Gradwohl, 100 Jahre Jodlerverband. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Simon Leuer, Mikrofon Marc Kasper Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.